Die Organisation Facing Finance hat vor kurzem ihren Bericht Dirty Profits – How Much Pain for Corporate Gain veröffentlicht. Am Telefon ist jetzt Vanessa Müller von der Organisation Facing Finance, die dort als Projektkoordinatorin Dirty Profits arbeitet. Schönen guten Tag.
Hallo Herr Floschütz, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Bevor wir uns den schmutzigen Profitenden widmen, die wenigsten unserer Zuhörenden werden bisher die Organisation Facing Finance kennen. Was macht die Organisation?
Facing Finance ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin und wie der Name der Organisation schon andeutet, setzen wir uns für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld ein. Das heißt, wir schauen immer dorthin, wo Unternehmen ihre Profite eben unter anderem auf Kosten von Mensch, Umwelt, Klima erwirtschaften und zielen dann im zweiten Schritt auf die Achillesferse eines jeden Unternehmens, nämlich auf das Geld. Und das kommt eben meist von Banken oder Investoren. Und wir verlangen von diesen Finanzakteuren, dass sie ihren Finanzierungs- bzw. Investitionsentscheidungen eben nicht nur ökonomische Erwägungen zugrunde legen, sondern dass sie die auch auf soziale und ökologische Kriterien stützen. Und Kern haben wir dazu eigentlich drei größere Projekte. Das ist einmal das Verbraucherportal Fair Finance Guide, in dem wir die öffentlich zugänglichen Richtlinien der Banken auf ihre soziale und ökologische Nachhaltigkeit überprüfen und daraus dann im Anschluss ein Ranking erstellen. Und das zweite Projekt ist die Website Faire Fonds, in der wir die Portfolios von Investmentfonds zusammen mit unserer Partnerorganisation auf kontroverse Unternehmen durchforsten. Und es sind beides Projekte, die sich sehr gezielt auch an Verbraucherinnen richten. Das heißt, ich kann selber nachschauen, wie nachhaltig meine eigene Bank ist oder ob der Fonds, in den ich investiert habe, belastet ist. Und das dritte Projekt, weswegen wir heute auch sprechen, das ist unsere jährliche Dirty Profits Publikation. Also wenn man es übersetzen möchte, die schmutzige Profite Publikation, wo wir uns jedes Jahr intensiver einem einzigen Thema widmen. Und letztes Jahr war das die Rolle von Unternehmen und Banken in der Plastikkrise und dieses Jahr sind Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen und die Rolle von Finanzinstitutionen.
Ja, Sie haben es gesagt, das ist jetzt schon der 9. derartige Bericht. Jetzt kam der im Mai raus. Wie viel Leid für Unternehmensgewinne haben Sie denn festgestellt?
Tatsächlich glaube ich, sollten wir der Versuchung widerstehen, immer zu versuchen, allem einen Wert zu geben. Denn gerade die Menschenrechtsverletzungen, die wir in unserem Bericht ja festhalten, wo Menschen eben zum Beispiel aufgrund von Bergbauunternehmen ihre komplette Lebensgrundlage verlieren, den Zugang zu Wasser verlieren oder als Zivilistin in jedem Krieg, unter anderem wegen europäischer Waffenexporte an die saudi-arabische Koalition, in jedem Krieg ihr Leben verlieren, wäre es vermessen, darunter eine endgültige Zahl zu setzen oder dieses Leid bemessen zu wollen. Aber was man natürlich machen kann, ist, dass man dem Beitrag von Banken und Lebensversicherungen zu diesem Leid einen Wert gibt. Und das ist genau das, was wir versucht haben oder gemacht haben. Und so haben eben 14 in Deutschland tätige Finanzinstitute die 22 untersuchten Unternehmen in unserem Bericht mit über 31 Milliarden Euro in den letzten Jahren finanziert und waren zum Abschluss der Finanzrecherche mit weiteren 15 Milliarden Euro investiert.
Okay, also das heißt, die Untersuchung bezog sich nicht direkt darauf, eben wie viel Leid oder so da entsteht, sondern wer da was finanziert und wie sind denn dann die Ergebnisse da ausgefallen?
Wie praktisch jedes Mal, wenn wir Finanzbeziehungen zwischen Banken und kontroversen Unternehmen erheben, sind die Ergebnisse sehr erschreckend. Wie ich es eben schon sagte, die Banken in unserem Report haben die Unternehmen mit über 31 Milliarden Euro zwischen 2018 und 2022 finanziert und waren mit weiteren 15 Milliarden investiert. Das sind sehr hohe Summen und als Bank oder Lebensversicherung muss man sich eine Mitschuld an diesen Menschenrechtsverletzungen bewusst machen, eben weil man das nötige Kapital dazu gegeben hat oder weil man in solche Unternehmen investiert hat, ohne sie ausreichend geprüft zu haben oder auch indem man einfach weggeschaut hat und damit solche Geschäftsmodelle auch ermöglicht hat. Und viele der Unternehmen, die wir eben untersucht haben, sind auch keine Unbekannten. Das heißt, die Missstände gibt es oft schon viele, viele Jahre und in der Regel ist es dann eben auch nicht nur die eine Bergbaumine, wo ein Rohstoffunternehmen Menschenrechte verletzt hat, sondern es ist eine von vielen Minen weltweit. Und man muss heute als Bank oder Lebensversicherung hinschauen, worin man investiert hat oder wem man finanziert hat als Bank. Und das darf man dann im Übrigen als Kundin einer Bank auch von der Bank erwarten. uns es auch anders geht, das sehen wir schon auch in unserem Report. So haben wir zum Beispiel keine Finanzbeziehungen von sozial nachhaltig orientierten Banken zu den kontroversen Unternehmen gefunden. Das heißt, es gibt dann schon eben auch eklatante Unterschiede zwischen den Banken.
Jetzt haben Sie immer ein bisschen so von kontroversen Unternehmen gesprochen. Können Sie denn konkret irgendwie zwei, drei nennen, wo klar ist, die haben Blut an den Fingern oder woran auch immer?
Ja, also wir haben insgesamt 22 Unternehmen untersucht, die Menschenrechte verletzt haben in 7 Fallstudien in Südamerika, Zentralafrika und Asien und genau haben dann eben deren Finanzbeziehungen zu 18 Banken und 6 Lebensversicherungen auf dem deutschen Finanzdienstleistungsmarkt untersucht. Das heißt Banken wie die Deutsche Bank oder die Commerzbank und Lebensversicherungen wie die Allianz oder die AXA. Und diese Fallstudien decken eben nicht nur unterschiedliche Regionen ab, sondern unterschiedliche Sektoren. Das heißt, wir haben uns zum Beispiel diverse Bergbauunternehmen angeschaut, die ja schon fast notorisch Landrechte verletzen, die Wasser verschmutzen, die Quellen zum Erliegen bringen, deren Aktivitäten alles in der näheren Umgebung unter einer dicken Schicht an Staub oder Feinstaub und Partikeln begraben, sodass AnwohnerInnen krank werden, dass ArbeiterInnen krank werden, dass Nutztiere krank werden oder die ihre Minen und Rückhaltebecken nicht ausreichend sichern, sodass es auch zu unvorstellbaren Katastrophen kommt, wie in Brumadinho in Brasilien 2019, als ein Dammbruch einer Eisenerzmine, in dem Fall von dem brasilianischen Unternehmen Vale, über 270 Menschen das Leben gekostet hat. Darüber hinaus haben wir uns Pestizidexporte von europäischen Unternehmen angeschaut. Dazu gehört eben Bayer, BASF, Syngenta und wir haben uns solche Pestizide angeschaut, die von der Europäischen Union bewusst für den Gebrauch auf europäischen Feldern verboten worden sind, eben weil sie so unglaublich giftig sind. Und statt diese Mittel komplett aus dem Markt zu nehmen, verkaufen die Unternehmen sie eben einfach an Länder mit niedrigeren Umwelt- und Gesundheitsstandards. Und dann haben wir uns europäische Waffenexporte an die Saudi-Arabische Koalition im Jemen-Krieg angeschaut, also zum Beispiel von Airbus oder von Rheinmetall, Leonardo und wie sie alle heißen. Und genau, mit diesen europäischen Waffen, Ersatzteilen, Dienstleistungen werden dort eben auch Wohnhäuser, Krankenhäuser, Schulen und Infrastruktur bombardiert. Und zu guter Letzt hatten wir uns noch ausländische Energieunternehmen angeschaut, in Myanmar zum Beispiel Total Energies oder Chevron, die dann eben auch noch nach dem Militärputsch dort tätig waren letztes Jahr, obwohl allen klar war, dass eben auch Teile aus diesen Einnahmen, aus diesen Geschäften direkt in die Kassen der Militär runterflossen.
Das ist ja nun eine ganze Reihe an auch recht schwerwiegenden Vorwürfen. Die lassen sich alle in dem Bericht nachlesen. Was mich aber auch mal interessieren würde, wo kommen Sie denn die Informationen her? Also Sie werden ja vermutlich kaum die Unternehmen fragen, hier, was macht ihr da und dort und wie sieht es da mit Menschenrechten aus? Was sind denn Ihre Quellen? Weil selber hinfahren und sich das alles angucken, ist ja vermutlich auch nicht drin.
Das stimmt, das ist nicht drin. Es variiert. Also tatsächlich sprechen wir schon auch mit Unternehmen. Grundsätzlich haben wir es in diesem Bericht so gehalten, dass wir mit südamerikanischen Partnerorganisationen zum Beispiel zusammengearbeitet haben, die die Fälle auch für uns geschrieben haben. Das war in dem Fall Iglesias y Mineria, ein Kirchennetzwerk in Südamerika. Dann hatten wir eine Partnerorganisation aus unserem Fair Finance-Projekt in Indonesien, die uns einen Fall geliefert hat. Und im Fall von Myanmar zum Beispiel wäre es fatal gewesen, hätten wir Organisationen von vor Ort eingebunden, einfach aufgrund der Sicherheitslage. Das heißt, da muss man immer ein bisschen schauen und wir konzentrieren natürlich einen Großteil von unserer Recherche auf die Finanzinstitutionen und sind dann wesentlich auf die Berichte von anderen Organisationen vor Ort angewiesen, aber auch von hier. Also viele Fälle gibt es ja auch einfach schon viele Jahre und man findet dazu schon die Informationen, wenn man danach kriegt.
Ja, beziehungsweise solche Sachen wie der Dammbruch in Brasilien, den da Wale mit verursacht hat, wo ja auch der deutsche TÜV mit involviert war, die lassen sich dann ja auch gar nicht irgendwie verheimlichen oder leugnen oder sowas. Werden denn dann auch die betroffenen Unternehmen von Ihnen damit konfrontiert? Also jemand wie die Deutsche Bank oder Bayer, BASF, haben ja auch ein Interesse daran, jetzt nicht ganz so schlecht dazustehen. Reagieren die dann irgendwie darauf und machen die dann was?
Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Mein Eindruck ist, dass in den letzten Jahren die Antwortrate auf jeden Fall gestiegen ist. Gerade im Fall von Wale hat uns, glaube ich, ein 20-seitiges Statement zurückgeschickt, wo sie jeden einzelnen Vorwurf nochmal auseinandergenommen hat. Wir schauen uns das schon auch an und versuchen zu reflektieren, was wir selber geschrieben haben. Das bedeutet nicht, dass wir es dann auch übernehmen, aber letztendlich finden wir es ja gut, wenn Unternehmen sich zurückmelden. Ähnlich ist es bei den Banken. Also dadurch, dass wir ja mehrere Projekte haben und mit vielen Banken immer wieder im Gespräch stehen zu vielen unterschiedlichen Themen, erhalten wir da schon manchmal eine Antwort, aber auch nicht immer, ne? Oft ist es dann halt, ja, es tut mir leid, wir können es nicht kommentieren, wegen dem Bankgeheimnis zum Beispiel.
Und was wollen Sie denn eigentlich am Ende mit derartigen Veröffentlichungen erreichen? Wer ist da Ihre Zielgruppe?
Also ich hatte ja vorher auch einige andere Projekte wie den Fair Finance Guide oder die Fairen Fonds erwähnt. Letztlich spielt die Publikation in ein Zusammenspiel aus unseren Projekten herein, soll heißen, wir versuchen immer den Bogen zwischen VerbraucherInnen, Zivilgesellschaft, Banken oder Politik zu spannen. So können sich die VerbraucherInnen zum Beispiel auf unseren Portalen über die Nachhaltigkeit ihrer Bank informieren. Und die Publikation in dem Zusammenhang ist dann so gewissermaßen der Praxischeck. Also, was bedeutet es denn eigentlich, dass meine Bank Menschenrechtsverletzungen finanziert konkret? Wie sieht es im Einzelfall aus? Und andererseits sprechen wir mit den Publikationen dann natürlich sehr gezielt Finanzinstitute an, die wir untersuchen. Denn natürlich wollen wir Banken sensibilisieren, dass sie anstelle von Menschenrechtsverletzungen und Umweltverbrechen zu finanzieren oder darin zu investieren, gibt es, glaube ich, die andere gesellschaftlich notwendige ökologische, soziale Transformation aktuell, die ganz dringend finanziert werden wollen und wo wir uns wünschen würden, dass das Geld vielleicht eher dorthin fließt.
Und nun ist das ja schon der neunte Bericht. Hat sich denn in der Zeit da aus Ihrer Sicht was geändert? Also hat es was gebracht?
Letztendlich würde ich sagen, hat sich der Dirty Profits Bericht ja auch weiterentwickelt und wir haben uns viele unterschiedliche Branchen und Unternehmen in den letzten Jahren angeguckt. Grundsätzlich, weil wir eben schon von Vale sprachen, dem Bergbauunternehmen in Brasilien, würde ich sagen, sind heute deutlich weniger Banken investiert, zumindest von denen, denen wir uns dieses Jahr angeguckt haben, als vielleicht noch vor ein paar Jahren, einfach weil es unglaublichen Pfad der Zerstörung hinterlassen hat. Ebenso sehen wir schon auch wieder im Zusammenspiel mit den anderen Projekten, dass viele Banken mittlerweile bei ihren Richtlinien nachgebessert haben, dass immer wieder mal Unternehmen ausgeschlossen werden, dass ja, wenn wir neue Themen anstoßen, dann Banken schon auch reagieren. Sie reagieren natürlich nicht so schnell, wie wir uns das wünschen würden, aber es passiert auf jeden Fall was.
Ohne jetzt direkt Werbung machen zu wollen, aber gibt es denn Banken oder Versicherungen oder sowas, wo Sie sagen können, die können wir eigentlich relativ guten Gewissens empfehlen, weil die da eben genau drauf achten und gar nicht in solche menschenrechtsverletzenden Unternehmen investieren?
Wir sind ein unabhängiger Verein und deswegen fällt es mir immer ein bisschen schwer, darauf zu antworten. Beziehungsweise wir werden tatsächlich ganz oft gefragt, ob man jetzt einfach seine Bank wechseln soll und vielleicht zu einer Triodos Bank oder zu einer GLS Bank gehen soll. Ganz grundsätzlich würde ich immer vorsichtig sagen, ja, man kann das machen. Das ist eine Möglichkeit, aber es ist auf jeden Fall nicht die einzige. Und eine der, glaube ich, wertvollsten und einfachsten Maßnahmen ist es, lieber bei der eigenen Hausbank immer wieder nachzufragen, wie es um die soziale und ökologische Nachhaltigkeit so bestellt ist. Also mal zu fragen, ja, wie haltet ihr es denn so mit Menschenrechten bei Investitionen? Finanziert ihr Unternehmen, die unsere Umwelt verschmutzen oder unser Klima schädigen? Und dazu haben wir auf unserer Fair Finance Guide Website zum Beispiel auch ein ganz einfaches Tool eingerichtet und Briefe an Banken schon vorformuliert, teilweise allgemein zu ihrer Nachhaltigkeit, teilweise zu bestimmten Themen oder Fällen. Und da muss man dann im Grunde genommen nur noch auf Brief abschicken drücken und dann hat man eigentlich schon einen Beitrag geleistet, seiner Bank oder vielleicht auch einer anderen Bank bewusst zu machen, dass die Finanzierungs- und Investitionspolitik dieser Bank unter Beobachtung steht, ohne jetzt direkt die Bank gewechselt zu haben.
Ja, es ist ja vielleicht auch tatsächlich eine gute Idee, eben, dass nicht nur alle zu einer oder zwei, in Anführungszeichen, vielleicht guten Banken gehen, sondern dass wir am Ende vielleicht alle dazu bringen, dass sie gar nicht mehr in schmutziges Geld investieren. Sie haben jetzt schon so eine Möglichkeit genannt, was man tun kann. Gibt es denn noch irgendwie andere Sachen, wie man vielleicht sie unterstützen kann bei ihrer Arbeit?
Genau, also das wäre auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit, die Briefe zu verschicken. Ansonsten freuen wir uns ganz grundsätzlich über jede Person, die unsere Arbeit verfolgt, die sie weiterträgt, die mit anderen Menschen auch über dieses Thema spricht, im Freundeskreis, im Familienkreis, auf der Arbeit. Klar, wir sind ein kleiner Verein, wir würden uns natürlich immer auch für eine kleine Spende freuen, denn der Finanzmarkt ist meines Erachtens einer der größten Hebel tatsächlich auch, um Veränderungen nicht nur anzustoßen, sondern herbeizuführen. Denn so wie sich Finanzierungs- und Investmententscheidungen der Vergangenheit zum Beispiel in fossile Unternehmen ja auch in gegenwärtigen Krisen widerspiegeln, in der globalen Erderwärmung bzw. im Klimawandel, nehmen die Entscheidungen von Banken heute dann auch Einfluss auf die Welt von morgen. Und Banken können schon auch zur Bewältigung gegenwärtiger und künftiger Krisen versuchen zumindest beizutragen. Aber sie können eben auch dazu beitragen, dass Menschen weiterhin unterdrückt werden und die Umwelt ausgebeutet wird.
Das ist doch schon irgendwie ein gutes Schlusswort oder vielleicht einen bekannten Spruch ein wenig abgewandelt. Wenn es denn tatsächlich so ist, dass Geld die Welt regiert, dann ist es ja eigentlich die entscheidende Sache, wo es liegt und wer darüber verfügen kann und bestimmen kann, was damit passiert. Da wünsche ich jedenfalls viel Erfolg bei der weiteren Arbeit in dem Bereich, damit sich eben die Menschenrechtssituationen weltweit verbessern und Umweltzerstörung, von beiden wollen wir ja vermutlich alle, dass es nicht mehr passiert, eben abnehmen. Und ich bedanke mich für das Gespräch bei Vanessa Müller von Facing Finance.
Ich habe zu danken.